Tübingen hat eine beachtliche Anzahl an Kunstwerken auf Plätzen, in Straßen, in Parks und an Gebäuden vorzuweisen. An vielen dieser Kunstwerke laufen wir täglich vorbei, ohne sie richtig wahrzunehmen, wodurch der Kunstpfad Tübingen dazu einlädt, sich genauer mit den Kunstwerken auseinanderzusetzen. Eine Vielfalt an Materialien, Stilen und Techniken zeigt eine große Bandbreite künstlerischen Schaffens. Ob im Besitz der Stadt oder der Universität, fast ausnahmslos bereichern sie das Stadtbild.
Im Laufe der Recherchen habe ich dabei selber so viel herausgefunden, was mir völlig unbekannt war. Das für mich der erste Höhepunkt ist schon hier die Pyramide von Schottlander, dass ich glaube, es wartet wirklich auch Unbekanntes auf sie. Ja? Und auch Dinge, die man nochmal reaktivieren könnte. Ja? Die vielleicht sind einige unter uns, die noch wissen, wie die Kunstwerke ursprünglich genutzt waren oder wie sie aussahen, aber ich denke nicht alle.
Start des Kunstpfades war vor dem Polizeirevier in der Konrad-Adenauer-Straße 32. Dort befindet sich die sogenannte Pyramide von Bernhard Schottlander. Der international anerkannte, in Mainz geborene Bildhauer und Industriedesigner wurde 1939 aufgrund seiner jüdischen Herkunft gezwungen, ins britische Leeds zu fliehen. Seine Skulpturen stehen heute in Toronto, London, Warwick und eben auch in Tübingen.
Das Kunstwerk war so angelegt, dass es, das ist Metall, dass es braun, so dunkelbraun gestrichen war und innen silberfarben. Ja? Und dann, wenn Sie können da reingucken an den Seiten, da sehen Sie die vier Düsen des Brunnens. Also da gingen Düsen nach oben, da hat das Wasser geplätschert und das war so angelegt, dass sich in diesem Wasser abends das Licht reflektiert hat. Ja? Und das Licht kam hier raus aus diesen Pyramidenspalten. Und Schottlander hat es damals so begründet in seinem Wettbewerbsbeitrag, dass er gesagt hat, er will gegen dieses funktionale, eckige Bürogebäude ja, etwas stellen, gerade mit dem Wasser, was in Bewegung ist. Ja? Was praktisch hier dieses Wasser und das Licht bricht die Pyramide auf ja, in diesen eckigen Formen und das war ihm etwas ganz Wichtiges.
Das nächste Kunstwerk befindet sich nur wenige Schritte neben der Pyramide von Schottlander. Und zwar vor dem Regierungspräsidium die Marmorskulptur ohne Titel von Ernst Günther Hermann.
Er hat hier jetzt einen Deutschen genommen, Ernst Günther Hermann, der ist Jahrgang 1941, der lebt noch, ja, der sehr viel öffentliche Platzgestaltungen in Baden-Württemberg gemacht hat, zum Beispiel vor dem Friedrichsbau in Stuttgart. Das ist grüner Marmor, Serpentin, ein riesiger Block. Und er hat das aber sehr genau begründet, warum er das hier so gemacht hat. Übrigens ist das, wer da an der Seite steht, das ist auch eigentlich beleuchtet, ja, kommt auch nicht zum Einsatz. Da sieht man die Leuchtbänder. Die Leuchtbänder, die so ausgerichtet sind, dass sie so dieser Laufrichtung, dieser Bewegung folgen, ja, und es dann hier nochmal so eine Bewegung hat. Er wollte mit diesem großen Block, und das gehört hier dazu, wollte er so einen Gegensatz schaffen, wieder zu diesem rechteckigen Baukörper des Regierungspräsidiums. Und er hat, das Kunstwerk endet hier nicht, das wissen die meisten auch nicht, wir gehen da noch weiter, das setzt sich nämlich hier auf der anderen Seite des Gebäudes fort. Er wollte, hat gesagt, er wollte damit, was hat er gesagt, das ist ein, ich zitiere ihn jetzt, ja, aus seinem Wettbewerbsbeitrag, er hat gesagt, das ist ein überhöhter Vorposten der Landschaft. Ja? Also er wollte, dass sich hier Innenraum und Außenraum durchdringen und er wollte, er gibt hier ja diese rechts und links, das ist eine Bewegungsrichtung und auch das ist eine Bewegung. Ja? Er wollte praktisch diesen starren Block, den wir hier haben, wollte er mit dieser Bewegungsrichtung durchdringen. Und er hat übrigens auch begründet, warum das Ganze so groß ist, weil das Gebäude so groß ist. Ja? Und damit hat er recht, von den Proportionen her muss man, also wenn man da eine kleine Skulptur hingestellt hätte, wäre das proportional nicht möglich gewesen. Er hat auch sehr sorgfältig den Stein ausgewählt. Wenn Sie sich das angucken, das ist so ein grüner, grün geäderter. Ja? Auch das ist die Reminiszenz an die Landschaft, an die Natur, das Grüne, das hier zu sehen.
Der Künstler hat also durchaus Gedanken aufgegriffen, hier einen Raum zu erschließen, der damals schon geplant war als Behördenzentrum, und dass es dann halt noch bis 2006 gedauert hat, bis hier das Landratsamt und Kreissparkasse dazu kamen, das konnte er damals im Grunde genommen nicht wissen. Und wir haben nicht gewusst, wie wir eingebunden sind. Wenn man hier schafft, hat man wirklich das Gefühl, man schafft immer Park. Das ist ein tolles Arbeiten. Man hat immer Grün, auf das man schaut. Außer man hat sein Büro in den Innenhof, dann ist es blöder. Aber diejenigen, die so einen Blick haben ins Grüne, da ist es wirklich so eine Parklandschaft.
Unser weiterer Weg hat uns von dem Bürokomplex Namübach bis hin zum Anlagesee an der Uhlenstraße geführt. Hier befinden sich gleich zwei Kunstwerke. Zum einen die Wasser- und Wiesennymphe von Johann Heinrich Danecker und das Petrus Varwutz-Denkmal von Michael Kopalev und Stanislav Svenko.
Und da soll dann ein Steg auch ins Wasser gehen. Das passt jetzt hier gut zum Freundschaftsdenkmal mit Petrus Varwutz. Da soll ein Platz der Partnerstädte entstehen. Ja? Also da wollen wir, wir haben in Tübingen eigentlich keinen einheitlichen Ort, wo wir als Tübingerinnen und Tübingerinnen nochmal sehen können, wer sind unsere 11 Partnerstädte. Ja? Wir haben ja einige, und wo an diese Partnerstädte in irgendeiner Art und Weise erinnert werden soll, das wird also an diesem Ende sein. Die Wasser- und Wiesennymphe von Danecker sehen Johann Heinrich Danecker, einer der bedeutendsten klassizistischen Künstler Deutschland, muss man schon sagen. Berühmt sind seine Schülerbüsten gewesen, die er gemacht hat. Aber er hat für das württembergische Königshaus auch gearbeitet. Er hat einiges gemacht. Man sieht die Wiesennymphe, wie sie so einen Blumenkranz auf die Wassernymphe legt. Da geht es auch darum, um zu zeigen, wie wichtig die Natur ist und wie wichtig das Wasser ist. Ja? Also die Wiese begrenzt das Wasser, die Vegetation begrenzt das Wasser, weil sie das Wasser benötigt. Ja? Und was passt eigentlich besser in unsere heutige Zeit, ja, als dieses Symbol, die Wertigkeit von Wasser. Das ist ein Steinguss, also das ist ein Abguss. Ursprünglich standen diese Skulpturen in Stuttgart zwischen dem Nordflügel des Neuen Schlosses und dem Eggensee, und sie wurden dann hierher verlegt. Und dann wurde aber die Original-Nymphengruppe, das wissen Sie, in die Kunsthalle getan, um sie einfach zu schützen. Also das ist ein Steinguss, der hier zu sehen ist. Ursprünglich standen diese Skulpturen in Stuttgart zwischen dem Nordflügel des Neuen Schlosses und dem Eggensee, und sie wurden dann hierher verlegt. Und dann wurde aber die Original-Nymphengruppe, das wissen Sie, in die Kunsthalle getan, um sie einfach zu schützen. Also das ist ein Steinguss, der hier zu sehen ist.
Das zweite Kunstwerk, das am Anlagensee zu finden ist, ist das Petrus Varwutz-Denkmal. Die Skulptur ist ein Geschenk aus Tübingens Partnerstadt Petrus Varwutz in Karelien und ist im Rahmen eines Künstleraustausches entstanden.
Es geht um den Nationalepos Kalevala. Das ist so ein großer Nationalepos mit Helden, Gescheiterten, ja, wie es sie eigentlich in jeder Nation gibt. Und Karelien ist eng verbunden mit Finnland. Ja, das hat auch zu tun mit dem finnischen Nationalepos. Wir vermuten, dass hier gezeigt werden soll der Tod des greisen Helden. Er soll am Meeresufer mit seiner magischen Stimme ein kupfernes Boot herbeigesungen haben, um das Reich der Sterblichen zu verlassen. Und wenn man so ein bisschen stilisiert, das ist hier tatsächlich, ich glaube, die Beine kann man gut erkennen, also die Stilisierung. Und hier, wenn man hier steht, hier hinten die Haare noch, ja, der Kopf so zurückgeworfen, ein stilisierter Torso, und hier das Schiff, die Segel, ja, die hier zu sehen sind. Eines der Kunstwerke, über das wir ganz wenig wissen, ja, ich habe Ich bin schon lange da dran und habe auch immer wieder in Petrozavodsk nachgefragt, die uns aber gar nichts schicken konnten. Und über die zwei Michael Kopalev ist ein relativ bekannter, der ist 1942 geboren, der hat einige Sachen, so abstrakte, ähnlich hier Metallkunstwerke geschaffen. Und Stanislav Sitschenko, da habe ich ihn nicht mal sein Geburtsjahr, das ist ein Architekt in Petrozavodsk, die haben zusammengearbeitet.